HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Sein Name stand jahrzehntelang für die Theaterkritik der Frankfurter Rundschau, Peter Iden. Scharf, engagiert, meinungsfreudig waren seine Kritiken, von hohem Anspruch getragen, die Geschichte mitzuschreiben, den größeren Kontext im Auge zu behalten und eben nicht nur schöngeistig und unterhaltsam die eigene Meinung zu formulieren, einzugreifen, auch in die aktuelle Debatte, sich einzumischen, etwas zu bewegen. Der Beruf als Kritiker endete für Peter Iden nicht am Schreibtisch. Er hat vieles unternommen. Den Aufbau des Frankfurter Museums für moderne Kunst hat er als treibende Kraft vorangetrieben. Er war auch Gründungsdirektor des Museums. Peter Iden hat das Theaterfestival Experimenta gemeinsam mit dem Theaterverleger Karl-Heinz Braun gegründet und geleitet, war Hochschullehrer in Frankfurt und berät jetzt italienische Kommunen in Sachen Kulturpolitik. Ich begrüße Peter Iden zum HR2-Doppelkopf im Studio. Herr Iden, es gibt ja diesen Kritikertyp, der grundsätzlich alles aus der Distanz betrachtet, der noch niemals in einer Theaterkantine gesehen worden ist. Und es gibt den, der aktiv den Kontakt sucht zu den Theatermachern, zu den Künstlern, der das Gespräch will und auch einfordert. Und für mich haben Sie immer zum letzteren Typus gehört. Ist das so? Entspricht das auch Ihrer eigenen Wahrnehmung?
Das ist so, mit Ausnahme der Tatsache, dass ich niemals bei Premierenfeiern war und nicht, wie Sie sagen, in einer Theaterkantine gesehen wurde. Aber ich habe gedacht, wenn man sein Leben mit diesen Künstlern verbringt und darauf läuft ja so eine Arbeit hinaus, dann muss man versuchen, die möchte man gerne, muss nicht, aber möchte gerne versuchen, mit denen auch Kontakt zu bekommen. Und das habe ich mit vollem Bewusstsein so gemacht. Das ist auch nicht korrumpierend, in keiner Weise, weil es gibt viele Theaterregisseure, namhafte Personen, die das ertragen haben, dass sie auch kritisiert wurden und mit denen ich bis heute einen guten Kontakt habe. Peter Stein hat mir einmal die Beziehung aufgekündigt, aber sie nach einem Jahr wieder aufgenommen. Und als er vor 2 Jahren in Moskau den Europäischen Theaterpreis bekam, hat er mich gefragt, ob ich nicht das ganze Programm für ihn machen würde. Ich habe diese Leute geschätzt. Man hat auch mehr verstanden von ihnen. Neuenfels in Frankfurt, wir hatten viele Auseinandersetzungen.
Ja, und Sie haben auch einmal geschrieben, es wird schwer sein zu lächeln, wenn wir uns wiedersehen.
Er hat das neulich bei einer öffentlichen Veranstaltung zu seiner Ehrung in Berlin wiederholt. Mhm. Aber ich war auf der Bühne mit ihm und wir haben uns unterhalten. Also das war jemand, der konnte das nehmen. Aber ich wollte auch bildende Künstler, ich wollte den Kontakt haben, das stimmt.
Welche Rolle spielen denn diese Freundschaften für Sie? Das ist ja nicht nur privat.
Nein, das ist mein Leben. Also das gehört zu meiner Existenz, der Kontakt mit den Malern Arnulf Rainer, Prachensky, mit den großen Amerikanern. Ich war sehr eng mit St. Francis befreundet, mit Jim Turrell, Diebenkorn, solchen Leuten, die man mit, da muss man eine gewisse, musste ich eine gewisse Schwelle überwinden, um da anzurufen und den Kontakt herzustellen. Aber das ist in Amerika besonders leicht, weil die Amerikaner sind ganz, ganz offen mit sowas. Und man kann, hatte da keinen Namen und auch keine richtige Aufgabe, als ich das erste Mal nach einer langen Nacht des Überlegens und Zögerns den St. Francis in Los Angeles angerufen habe. Und 3 Stunden später hat er mir gezeigt, wie man japanisch isst. Und wir sind dann Freunde geblieben bis zu seinem Tod.
Was hat denn den Ausschlag für Sie gegeben, Kritiker zu werden? Also Sie schreiben ja in dem Buch Der verbrannte Schmetterling, das eine Sammlung ist von Kritiken aus 50 Jahren. Und da haben Sie ein Erlebnis beschrieben bei den Wiesbadener Maifestspielen, eine Inszenierung von Fritz Kortner, Was ihr wollt, Shakespeare. Das war im Jahr 1963 und das hat wohl eine lebenslang anhaltende Nachwirkung erzielt. Was war das aus der Perspektive von heute? Was war so intensiv?
Ja, in der Zeitung hatten sie gesagt, gehen Sie da mal hin, gucken sich das an und wenn Sie wollen, schreiben Sie was.
Also da waren Sie noch gar nicht so richtig.
Nein, ich war da ganz lose der Zeitung verbunden. Und dann habe ich diese Aufführung gesehen und habe verstanden, was ich heute noch besser weiß, dass Theater natürlich eine starke erotische Komponente hat. Selbstverständlich muss man das auch sehen, wenn man zum Beispiel diese MeToo-Debatte heute beobachtet. Theater hat etwas mit Erotik zu tun, mit Faszination durch andere Personen auf der Bühne. Und ich habe dort eine junge Frau gesehen, Heidemarie Theobald. Und die spielte diese Hosenrolle in Was ihr wollt. Und das hat mich dermaßen bewegt, dass ich habe gesagt, noch nie habe ich eine Frau gesehen, die so schön ist, so hinreißend und so begehrenswert wie Heidemarie Theobald. Und dann habe ich gedacht, ich muss unbedingt mit der irgendeinen Kontakt aufnehmen. Ein naheliegender Wunsch, finde ich. Und dann habe ich mich am nächsten Tag wieder eingefunden. Dreimal wurde das Stück gespielt, dreimal war ich drin, um sie zu sehen. Und dann hatte ich Blumen, weil ich habe bei Schnitzler, einem Lieblingsautor von mir bis heute, gelesen, dass die Kavaliere in Wien in den großen Zeiten der Wiener Hochkultur mit Blumensträußen an den Bühnenausgang gegangen sind. Und das war so, ja, das hat man eben einfach so gemacht auch. Und ich hatte auch einen sehr üppigen Blumenstrauß, keine Rosen natürlich, aber
sondern?
Ich glaube, das waren Nelken und war an der, aber sehr, sehr schön aufgemacht. Dann war ich an der Garderobe und da war die Garderobiere und hat gesagt, ach, das ist ja reizend, diesen Strauß übergebe ich der Frau Theobald, sodass ich sie nicht kennengelernt habe. Und das ist vielleicht gut, weil manchmal sind solche Eindrücke, in denen sich etwas nicht erfüllt, nachhaltiger und nachwirkender als andere, in denen ein Wunsch erfüllt wird, dass man so jemanden kennenlernt. Ich habe sie dann einmal Jahre später bei einer Ehrung in den Münchner Kammerspielen gesehen und auch begrüßt. Und das war's.
Und das Aber es war ein Impuls mit dem Schreiben von Theaterkritik.
Ja, und jetzt hat man natürlich gedacht, das möchte man mitteilen. Ja? Man möchte das mitteilen, das Leben, an dem man auf einer Bühne, ein fremdes Leben, das man kennenlernt, in das man hineingezogen wird, davon wollte ich handeln. Es ist ja immer die Frage, auch nachher bei der Ausbildung der Studenten, was will man eigentlich mit dem Theater? Was ist so großartig oder so verführerisch daran? Und es ist eben, der Bernhard Minetti hat mir mal gesagt, auf diese Frage, ich hatte den eingeladen zu den Studenten hier in Frankfurt und dann haben die ihn gefragt, was ist denn nun eigentlich so großartig? Und da hat der gesagt, sie geraten in ein anderes Leben. Ich habe viel mehr Leben, als sie je haben werden. Sie sind jetzt junge Leute, aber wenn sie nicht zum Theater kommen, dann ist es das. Wenn sie am Theater sind, werden sie viele Leben haben. Und daran ist natürlich viel Wahrheit.
Sie sind im Mecklenburgischen geboren, aber in Frankfurt aufgewachsen. Sie waren auch auf der Helmholtz-Schule.
Ja.
Gab es zu der Zeit schon eine frühe Verbindung zum Theater?
Nein. Ich bin mit meiner Mutter und meiner Schwester in einem großen Flüchtlingstreck aus dem Osten nach Lauenburg an der Elbe gekommen. Ich bin ein Gewinner des Potsdamer Abkommens, weil in der Nacht, in der den alliierten Engländern, die schon jenseits der Elbe waren, mitgeteilt wurde, sie müssten sich zurückziehen, weil die Grenzziehung im neuen Europa anders aussehen würde und der nördliche Teil, die Partien nördlich der Elbe würden den Russen zufallen. Und meiner Mutter ist es gelungen, einen englischen Offizier, weil meine Schwester sehr krank war, zu überreden, uns auf einem LKW nachts um 12 sind die abgefahren mitzunehmen. Und wir sind auf einem englischen Militärtransporter alleine hinten drin gewesen. Und das erste englische Wort, das ich je gehört habe, war Finnisch, weil der junge Fahrer stieg im Dunkeln aus, nachdem wir über die Linie waren, die später den Eisernen Vorhang bildete, 3 Kilometer hinter dieser Linie in Lauenburg an der Elbe, hat er den Schlag aufgerissen und hat gesagt, also diese Plane, und hat gesagt, Finnisch, und wurden in den Straßengraben geworfen. Meine Mutter wusste nicht, wo wir sind. Wir waren im Westen. Das war ein unglaublicher Glücksfall, der mein ganzes Leben natürlich bestimmt hat. Dass sie uns mitgenommen haben in den Westen und wir nicht in der DDR aufgewachsen, in der späteren DDR.
Wie hat Sie diese Erfahrung geprägt, ein Flüchtlingskind zu sein?
Also, wir waren Flüchtlinge in Lauenburg an der Elbe. Wir waren Deutsche, aber wir waren Flüchtlinge in Deutschland. Und wir waren nicht gern gesehen und nicht gewollt. Englische Soldaten haben uns bei einheimischen Wohnraum besorgt, den sie die Einheimischen nicht geben wollten, den sie aber auf Druck der englischen Besatzungsmacht geben mussten. Und ich habe da natürlich, das hat sich tief eingeprägt, ja, die Hilfe, die man von Fremden erfahren hat, gegen die eigenen Leute. Und als ich in viele Jahre später, im 2015 in New York war, habe ich auf der New York Times ein Foto gesehen. Die haben das groß aufgemacht damals von diesen Flüchtlingen, die in Ungarn waren und denen Frau Merkel die Erlaubnis gegeben hat, an der wir bis heute tragen müssen, nach Deutschland zu kommen. Und auf den Bannern stand Germany, Germany, Freedom, Freedom. Und wie ich das gelesen habe, habe ich sofort in Frankfurt angerufen und habe gesagt, wir machen auch Wohnraum frei, weil wenn wir, nachdem wir 6 Millionen Juden ermordet haben, von Menschen fremder Herkunft von uns gesagt wird, Freedom, Freedom, dafür steht Deutschland, das hat mich sehr mitgenommen und sehr tief beeindruckt.
War denn Frankfurt bei all den Einflüssen, die Sie in Ihrem Leben mitgemacht haben, dann doch die prägende Stadt für Sie?
Nein, das prägend war für mich diese Landschaft da oben an der Elbe und ich bin 2 Jahre lang jeden Tag mit der Fähre, weil die Brücken waren ja alle noch zerstört, über den Fluss nach Lüneburg gefahren, weil das war der Ort, an dem es ein weit und breit das einzige humanistische Gymnasium gab. Und meine Mutter hatte die Vorstellung, das müsste sein. Man müsse diese Erziehung haben. Das war aber für das Kind, für mich, sehr, sehr schwierig zu bewältigen. Aber ich bin dieser Schule in diesem Gymnasium in Lüneburg bis heute dankbar für die Disziplin, die ein Lehrkörper, der teilweise noch sehr stark von der nationalsozialistischen Kulturpolitik angehaucht war und auch mehr als angehaucht. Aber sie haben Disziplin gelehrt und sie haben Disziplin praktiziert, vielleicht mit Sicherheit übertrieben, aber sie haben große Kenntnisse vermitteln können.
Sie bezeichnen sich ja als Brandenburger. Sie haben deswegen auch den ersten Musiktitel ausgesucht, das Brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach. Warum bezeichnen Sie sich dann als Brandenburger?
Weil mein Großvater väterlicherseits aus Brandenburg stammte und weil die Deutschen, als sie die Ostgebiete besetzt hatten, diese Zone bis nach Posen als Brandenburg bezeichnet hat, sodass ich bin da geboren und ich werde im Pass geführt bis heute als geboren in Meseritz in Brandenburg. Und Meseritz gehört heute zu Polen.
Und das ist auch so bei Wikipedia.
Ist aber nie geändert worden. Es ist einfach so, das auch in Amerika immer hat mich das begleitet und jetzt will ich es auch nicht mehr ändern. Aber Die Landschaft wird von der Musik von Bach auf eine merkwürdige Weise mitgedacht, mitgespielt. Ja, ich hatte immer diese Vorstellung, dass diese Musik nur aus dieser Region stammen kann. Und das ist für mich heimatbildend gewesen.
Wir spielen jetzt mal aus den brandenburgischen Konzerten von Bach, gespielt vom Ensemble Il Giardino Armonico, sozusagen als Zusammenspiel der ostdeutschen Herkunft mit der Liebe zu Italien, den ersten Satz. Das italienische Ensemble Il Giardino Armonico spielte das brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach, und zwar den ersten Satz aus dem Konzert in F-Dur. Sie hören HR2, den Doppelkopf, mit dem Theaterkritiker Peter Iden. Gastgeberin ist Ursula May. Herr Iden, Sie sagen, der 6. Juni 1944, das war das eigentlich wichtige Datum in Ihrem Leben, der D-Day, der Tag der Landung der Amerikaner in der Normandie. Was haben Sie an diesem Tag erlebt?
Gar nichts Besonderes. Es ist nur natürlich, als ich mich dann damit beschäftigt habe später, es ist der wichtigste Tag für mich gewesen, weil es waren ja nicht nur die Amerikaner, es waren, glaube ich, 12 Nationen an dieser Invasion beteiligt. 5000 der Soldaten, auch aus Polen, aus vielen Ländern, die diese Invasion bestritten haben, sind umgekommen. Und es war eine fürchterliche Situation, weil die Deutschen ja bekanntlich die Küsten der Normandie hoch befestigt hatten. Die hatten sehr viele Truppen dort und sie waren sicher, dass niemand jemals das durchbrechen könnte, um da reinzukommen. Eisenhower hat später, der die alliierten Truppen führte, hat später gesagt, das sei die schwerste Nacht seines Lebens gewesen, als er beschließen musste, die Invasion nun vorzunehmen. Denn er wusste, das hatten seine Leute ihm gesagt, wie das da drüben aussieht, was die Deutschen da aufgebaut hatten. Und er wusste, dass er viele, viele der jungen Leute verlieren würde. Es gibt eine wunderbare Szene bei den alten Griechen. Der Herodot hat das erzählt, als Xerxes nach Griechenland wollte, um die Griechen zu besetzen, hat er auf einem Hügel, nachdem sie den Bosporus überquert hatten, angehalten und sie haben ein Manöver durchgeführt und die Leute, er hat seine ganzen Truppen da paradieren lassen, ja, weit von den Griechen noch. Und ein Berater, der hinter ihm stand, hat beobachtet, dass er weint. Und dann hat er gesagt, warum weinen Sie? Herodot hat das wunderbar erzählt. Und da sagt er, weil ich weiß, dass von diesen viele übermorgen nicht mehr leben werden. Das ist die Situation, in der auch Eisenhower sich befunden hat. Die Folgen für Europa muss man hier nicht ausführen. Wir sind vom Nationalsozialismus befreit worden durch diesen Einsatz. Und das Leben, das man leben konnte, wäre vollständig anders verlaufen, wenn diese Menschen, jungen Menschen, nicht sich eingesetzt hätten, diese Invasion durchzuführen. Das erfüllt mich bis heute mit großer Dankbarkeit. Und ich durfte, das hat aber nichts damit zu tun, wenig später selber nach Amerika. Das wollte ich gerne. Das Motiv war nicht diese Normandie-Geschichte. Das ist mir erst später klar geworden, was das bedeutet hat. Und ich war dann 1955, also im Grunde gerade 10 Jahre nach dieser Invasion, in Kalifornien aufgenommen von einer Familie für 2 Jahre. Und das ist die schönste Zeit meiner Jugend geworden.
Was haben Sie da erlebt? An welche Kulturszene haben Sie da kennengelernt in Kalifornien?
Also begonnen hat es mit furchtbarer Angst, weil wenn man von einem Gymnasium aus Lüneburg kam, war die Furcht, dass man das, was an so einer Schule in Amerika passieren würde, gar nicht bewältigen könnte, weil man falsche Vorstellungen davon hatte. Der erste Schultag in Amerika in einer Highschool gehört zu den glücklichsten Tagen meines Lebens, weil ich gesehen habe, das mache ich alles mit links. Was die da können und was die machen, das ist so anders als alles, was wir gelernt hatten und was mit uns veranstaltet worden ist in deutschen Gymnasien. Und was ich gelernt habe, ist diesen Freimut, diese Möglichkeit der Entfaltung, dass man auf Schüler gehört hat, wenn man ihnen wurde ihnen vorgeschlagen, was man alles machen könnte in einem Unterricht. Und sie konnten das selber beraten und mitentscheiden. Ich bin in Amerika sozialisiert worden. Also auch die Möglichkeit, andere Leute anzusprechen, auf andere Menschen zu reagieren, das habe ich da gelernt.
Sie haben sich ja auch Musik ausgesucht aus Amerika für unseren HR2 Doppelkopf, der an Ihrem 80. Geburtstag gesendet wird, am 11. September. Und das Lied, das Sie sich gewünscht haben, das stammt von Whitney Houston, America the Beautiful, ein sehr patriotischer Song, Ende des 19. Jahrhunderts komponiert. Und gesungen hat Whitney Houston es an einem Konzert zum Gedenken an den 11. September. Warum diesen Song, Peter Eden?
Naja, weil der 11. September ist ja dann, also mein Geburtstag, für jeder, sozusagen für jedermann einprägsam, nicht? Weil das vergessen meine Freunde nie, die müssen ja nur daran denken, an 9/11. Und das war eine schwere, furchtbare Situation für Amerika, das erste Mal, dass sie im eigenen Land Krieg erlebt haben. In einem sofort fürchterlichen Ausmaß und dass sie, wie sie dann aber darauf reagiert haben, schon wenige Tage danach fand dieses Konzert statt, das hat mich natürlich als Freund der Amerikaner sehr berührt. Wobei man heute sagen muss, dass das mit der Beziehung sich nicht insgesamt verdunkelt hat, aber dass natürlich ein schwerer Schatten drüber liegt, weil ich kann nicht begreifen, was in Amerika geschieht im Moment. Und ich kann es auch nach dem, was man liest, hört, auch von Freunden dort erfährt, ich kann es auch kaum ertragen. Das ist für mich sehr, sehr schwer.
Wir hören Whitney Houston mit dem Song America the Beautiful. Gewünscht hat sich das der Theater- und Kulturkritiker Peter Eden.
Oh, beautiful, Lord, for spacious sky, for amber waves of green, for purple mountains.
Whitney Houston war das mit dem Song America the Beautiful und gesungen hat sie dieses Lied in einem Konzert zum 11. September 2001, also dem Tag, an dem Terroristen Flugzeuge in das World Trade Center gesteuert haben und unter anderem die Türme zum Einsturz brachten. Über die Ambiguität, die man gegenüber Amerika vielleicht hat, über die Schatten, die jetzt über Amerika liegen, haben wir gerade gesprochen. Aber es gab ja immer schon die zwei Seiten von Amerika, also mindestens zwei Seiten, also die Konservativen, die Rüstungsindustrie, die den Vietnamkrieg haben eskalieren lassen, die Gegenöffentlichkeit, die Hippies, Andy Warhol, das Living Theater. Wie geht man als Amerika-Fan damit um?
Man muss dieser Zwiespältigkeit durchaus Rechnung tragen. Ich habe auch später in Amerika, als ich da als Journalist war und hier für eine deutsche Zeitung geschrieben habe, dem Rechnung tragen müssen. Aber man muss eben das Amerika auch nicht verkürzen auf Coca-Cola und Hamburger. Es gibt in Amerika für mich ein, und da muss man hin, wenn man das Land kennenlernen will, man muss in Houston die Kapelle sehen, die Rothko dort hat. Eine Kapelle für alle Religionen, ein wunderbares Werk, das Mark Rothko mit 7 schwarzen, dunklen Gemälden, fast monochrom ausgestattet hat. Und das ist ein Monument des anderen Amerika, des Amerika, das man draußen als lärmend und eben als Coca-Cola-Land nicht so wahrnimmt. Und das gehört aber auch dazu. Auch dazu sind sie fähig. Auch zum Living Theater, das Sie erwähnt haben, zu vielen kritischen Verhaltensweisen, die schon in der Kunst des Happenings und so weiter, auch in der bildenden Kunst, stark wahrzunehmen waren. Insofern ist das richtig, was Sie, vollkommen richtig. So muss man es sehen. Aber haben wir Lebensmöglichkeiten ohne Schatten?
Nein, es ist nur die Frage, ob die Situation mit einem etwas irren Präsidenten, wenn man das so sagen will, ob sie nicht viel schlimmer ist als in den 60er Jahren oder ob es nur einfach eine andere Spielart des gleichen Problems ist?
Ja, gute Frage, das kann ich nicht beantworten im Moment. Als ich dann zurückkam nach Deutschland, hatte das Land sich verändert und ich mich auch. Ich durfte dann war dann in Frankfurt Philosophie studiert. An der Frankfurter Schule, natürlich hat man Adorno gehört und hat Horkheimer gehört. Ich habe aber eine andere Linie verfolgt. Mein philosophischer Lehrer war Wolfgang Kramer. Wolfgang Kramer war anders als die Heroen der Frankfurter Schule. Ein Erkenntnistheoretiker und ein Systemphilosoph wie Husserl zum Beispiel oder Heidegger. Heidegger durfte in den Seminaren von Adorno nicht erwähnt werden, weil das war für ihn eine persona non grata. Mhm. Kramer hat Vorlesungen gehalten über Heidegger und hat mich mit versucht, den Husserl einzuführen und hat mich auf diese Neukantianer aufmerksam gemacht. Und ich bin deswegen dann nach Wien gegangen, weil in Wien Richard Hönigswald, ein hier kaum noch bekannter Neukantianer, ein Archiv hatte. Und das war an der Universität in Wien. Und deswegen bin ich da hingegangen, habe von der Zeitung, für die ich damals schon...
Das war schon die Frankfurter Rundschau.
Ja, immer war es die Frankfurter Rundschau. War die Zeitung, die mir diese Möglichkeit gegeben hat, da zu sein. Und ich musste für die nicht arbeiten, sondern ich ging da zur Universität. Aber dann hat sich alles geändert, weil ich in Wien in den Jahren, das spielt jetzt ganz am Anfang der 60er Jahre, die Wiener Avantgarde kennengelernt habe. Also Maler wie Arnulf Rainer, Prachensky, und vollkommen in diesen Kreisen verschwunden bin. Weil das hat mir gefallen. Die waren gehasst in der Stadt. Niemand wollte was von denen wissen. So ein paar Galeristen gab es. Und ich habe da gelernt, dass es ganz wunderbar ist, wenn man Rücken an Rücken mit Freunden einen Saal ausräumen kann und gegen alle sein kann. Dieser Widerstand ist etwas ganz Wunderbares. Ich habe einen Studenten immer gesagt, wenn ihr das findet, eine Situation, in der ihr etwas habt, von dem ihr glaubt, es ist richtig, dann müsst ihr das vertreten gegen den Rest der Welt. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Ich habe dann das auch in Frankfurt erleben dürfen, wo also eine Galerienszene und eine Kunstszene war, die sehr, sehr dürftig war, was die Moderne betraf. Und dann gab es aber ganz wunderbare Leute wie den Galeristen Rochus Kowalek. Der hat hier die bedeutendste Galerie in Frankfurt aufgezogen nach dem Krieg, die Dato-Galerie, und man lernte dann die Zero-Leute kennen und war genau in diesem Milieu, das ich in Wien schätzen gelernt hatte.
Sie waren ja auch Gründungsdirektor des Museums für moderne Kunst hier in Frankfurt. Das war auch nicht so ohne Probleme zu bewerkstelligen. Also ist Ihnen auch ziemlich viel Wind entgegengeweht, vor allem von der anderen Zeitung, von der Frankfurter Allgemeinen, die nun der Meinung war, das geht gar nicht, dass jemand, der Feuilletonchef ist, auch gleichzeitig ein Museum gründet. Wie sehen Sie das heute aus der Distanz?
Ich war da nicht Feuilletonchef, das ist falsch. Ich war ein leitender Redakteur der Zeitung, das stimmt. Und die Stadt Frankfurt hat der damalige Oberbürgermeister Wallmann und Hilmar Hoffmann, der Kulturdezernent, haben mich von dem sie wussten, dass ich auch öffentlich immer wieder für ein Museum für moderne Kunst plädiert hatte, ob ich das nicht machen wollte. Und das habe ich mir lange überlegt, ob man das machen kann, und auch mit der Zeitung darüber gesprochen. Das blieb meine erste und wichtigste Arbeitsstelle und Wirkungsfeld. Aber das hat 10 Jahre in Anspruch genommen. Das hat sehr unangenehme Situationen mir gebracht. Da war man in dem Saal mit dem Rücken an der Wand gegen alle. Und ich habe es meiner damaligen Frau Johanna Marianne zu verdanken, dass ich das durchgehalten habe. Ich hätte es aufgegeben, weil wo man auch war auf der Welt, wurde man angerufen und wurde gesagt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat wieder eine Attacke gestartet, und ganz furchtbar, ganz furchtbar. Aber wir haben es dann gemacht, und es ist ja ein Erfolg geworden.
Glauben Sie, dass man das heute lockerer sieht, dass man verschiedene Arbeitsstätten, Arbeitsmöglichkeiten, verschiedene Jobs hat, weil auch die Arbeitswelt eine andere geworden ist?
Ich glaube, das ist so eine Rolle, wie ich sie damals selbstverständlich, ohne dass das mich irgendwie weiter beschäftigt hat, spielen konnte, dass man die leben konnte, das würde heute nicht mehr gehen. Das ist alles viel spezialisiert und einseitiger. Ich habe halt immer gerne war ich im Theater, und das auch dann überregional. Wir haben ja, muss man wissen dazu, 1960 hatte die Frankfurter Rundschau ein Feuilleton unter dem Strich. Das heißt, es war etwa eine Viertelseite. Und wir haben mit dem damaligen Feuilletonchef allmählich, einem wunderbaren Mann, Erich Lissner, und mit ein paar Kollegen wie Hanno Reuter vor allen Dingen, haben wir das aufgebaut zu einer überregionalen Geschichte mit mehreren Seiten. Und das war eine schöne Tätigkeit gegen Widerstand im Haus, natürlich, weil das hat ja auch Kosten verursacht. Und das war immer ein Diskussionspunkt und ist es bis heute natürlich in der Zeitung. Aber andererseits waren sie eben unerhört beweglich dann auch wieder. Also sie haben das ja alles gemacht. Sie wollten erst nicht. Ein Chefredakteur wie Werner Holzer hat immer gesagt, muss dann schon wieder nach Amerika fahren oder sowas. Aber ja, also am Ende hat er alles bewilligt. Und sie waren immer bereit, auch Dinge zu riskieren. Und das muss man auch von den Kollegen sagen, die dann da waren, wie Wolfram Schütte, der Filmkritiker. Von denen hat man natürlich viel lernen können. Der Musikkritiker Jung-Heinrich, Heinz Ungereit, der Film auch für Film zuständig war, großartige Leute, von denen habe ich viel gelernt und denen habe ich auch viel zu danken.
Sie haben sich als nächsten Titel das Chanson Les Feuilles Mortes, gewünscht, gesungen von Yves Montand, was wiederum für Frankreich steht. Frankreich ist auch so ein Land gewesen, für das Sie sich interessieren. Warum dieser Titel?
Also, das ist diese Autumn Leaves, heißt die amerikanische Version, Les Feuilles d'automne. Das ist eine Zeile aus einem Gedicht von Victor Hugo. Es war die Zeit, als ich, wenn ich heute zurückblicke, war mir alles gelungen. Und ich war am Züricher See zu einem Silvester mit meiner Frau und am Nachbartisch war Yves Montand mit einer wunderschönen Französin. Und wir haben dann, weil das so nah beieinander war, das war eine Terrasse am Züricher See, und wir haben uns dann da kennengelernt. Und der Montand ist ein wunderbarer, also es ist das Ideal von einem Mann, wenn ich das so sagen kann. Charmant, elegant, glänzend aussehend, ein fabelhafter Tänzer, unglaublich liebenswürdig. Und wir haben uns da ein bisschen angefreundet und haben auch mit den Frauen wechselseitig getanzt dann und so. Und ich habe das in Erinnerung als ein Punkt in meinem Leben, wo ich auch gedacht habe, das Bewusstsein hat man ja manchmal, hat man ja nur ganz selten, es ist eigentlich alles gut.
Dann hören wir das jetzt mal, das Lied. Yves Montand mit Les Feuilles Mortes.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais.
Yves Montand sang hier den Titel Les Feuilles Mortes aus dem Film Les Portes de la Nuit. Und Sie hören HR2, den Doppelkopf, mit dem Kulturkritiker Peter Eden, der sich diesen Titel gewünscht und ausgesucht hat. Peter Eden, wir haben über Streit gesprochen. Das war angesichts des Museums für moderne Kunst, das Sie gegründet haben. Es gab aber noch viel mehr Streit in Ihrem Leben, nämlich zum Beispiel die Experimenta. Das Kulturfestival, das Theaterfestival, dass Sie mit Karl-Heinz Braun, mit dem Theaterverleger, zusammen gemacht haben. Da gab es ja auch immer jede Menge Aufregung und Streit. Woran lag das genau?
Also Karl-Heinz Braun, der bei Surkamp den Theaterverlag betreute damals, hat mich angesprochen und hat mich mit Erwin Piscator bekannt gemacht. Und Piscator wollte, das war ein außerordentlich wichtiger Moment in meinem Leben, hat mich engagiert, und ich bin 2 Jahre mit diesem großen Heroen des kritischen Theaters der 20er Jahre durch Deutschland gereist. Ich habe viel, viel gelernt über das deutsche Theater der Weimarer Republik und habe einen wunderbaren Menschen kennengelernt, der mich nachhaltig dann eben auch ans Theater gebunden hat. Und Piscator hatte die Idee, ein Festival des experimentellen Theaters in Frankfurt zu machen. Piscator war auch das Zugpferd für das Geld, das man dafür haben musste. Und Karl-Heinz Braun und ich haben es gemacht. Das ist ein Festival gewesen, das erste internationale Theaterfestival in Deutschland. Und wir haben das 5-mal gemacht, also in 5 Jahren. Und Braun und ich haben das zusammen gemacht. Viele haben das für eine schwierige Konstruktion gehalten. Braun war der Offensivere und mutig waren wir beide, aber Braun war etwas mutiger. Und diese Verbindung hat hervorragend, glaube ich, würde er mit Sicherheit auch sagen, hat sehr gut funktioniert. Und das, was ganz selten ist im Kulturbetrieb, wir sind heute noch wirklich Freunde. Und das ist etwas ganz Wunderbares, weil es gab da viel Streit unter uns, aber die Öffentlichkeit fand das auch anfangs nicht so gut, dass man sowas macht. Es kamen Gruppen aus New York, das La Mama Theater, es kam Mario Ricci aus Italien, Jerome Savary, und wir haben die, Braun verfolgte eine Linie, ich eine andere, und das haben wir dann zusammengetan. Für mich eine ganz großartige Erfahrung, aus der sich auch viele dauernde Kontakte ergeben haben.
Wenn Sie so zurückblicken, also Sie waren ja Theaterkritiker und Kritiker in einer Zeit, wo ich glaube, doch die Kritik noch vielleicht einen anderen Stellenwert hatte als heute, zumindest nehme ich das so wahr. Es gab dann auch diese großen Kritiker, zu denen Sie ja auch gehören, wie Günter Rühle, Georg Hensel, Stadelmeier,
Joachim Kaiser.
Und Joachim Kaiser natürlich. Sehen Sie das auch so? Hat der Stellenwert der Kritik sich verändert? War das wichtiger damals als heute?
Das Theater hat sich verändert. Und zwar nachdrücklich. Und die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit spielt das Theater diese Rolle nicht mehr. Also in der Reflexion, der öffentlichen Reflexion, spielt es diese Rolle nicht mehr. Und das hat viele Gründe. Zum Teil liegen die auch beim Theater selber. Das Theater hat auch viele Möglichkeiten verspielt. Und dadurch ist es gekommen, dass man heute, dass mich das Theater nur noch sehr punktuell interessiert. Also ich sehe noch Aufführungen, aber natürlich längst nicht mehr so viel wie früher. Und ich schreibe jetzt lieber über bildende Kunst als über Theater. Ich verfolge aber das Theater noch. Das schon. Nur es ist nicht mehr das Theater, das es war. Wir hatten die glücklichste Zeit.
Wenn Sie wiedergeboren werden würden, würden Sie dann auch wieder Theaterkritiker sein wollen?
Heute nicht mehr.
Heute nicht mehr. Kunstkritiker,
ich würde heute kein Theaterkritiker mehr sein wollen. Aber man muss immer sagen, man muss sich offen halten für, wenn man das ein bisschen zuspitzt, kann man sagen, für Abenteuer. Ja, man muss Dinge riskieren wollen. Mhm. Und ich habe einen Großvater gehabt, jetzt mütterlicherseits in Frankfurt am Main. Das war ein Unternehmer, ein Baugeschäft gehabt. Der hatte auf seinem Schreibtisch, das hat er mir als Steppke gezeigt, ein Motto. Und das Motto hieß, mal sehen, was draus wird. Und ich habe immer gedacht, was meinst du denn mit mal sehen, was draus wird? Du musst dich offen halten, du musst immer sagen, gucken wir mal, nicht so schnell urteilen, wir sehen mal, wie es geht. Das ist mir, glaube ich, begreiflicherweise zu einem Lebensmotto geworden.
Wie sieht's denn aus mit einer Autobiografie, mit der Lebensgeschichte des Peter Eden, die ja, soweit ich weiß, noch nicht geschrieben ist?
Sehen wir mal. Schauen wir mal, was draus wird.
Peter Eden, mein Gast im HR2-Doppelkopf heute. Wir senden dieses Interview am 80. Geburtstag und gratulieren sehr herzlich. Gewünscht haben Sie sich zum Schluss noch die Beatles mit dem Titel Yesterday. Das ist ja ein durchaus melancholischer Abschluss. Was verbindet Sie mit den Beatles?
Der Elan, den Sie gebracht haben in die Welt, als Sie zuerst auftraten, und die leise Trauer, die sie später zum Beispiel in Yesterday zu entfalten imstande waren.
Ja, zum Abschluss also Peter Eden, der Theater- und Kulturkritiker im HR2-Doppelkopf, und sein Wunsch Yesterdays mit den Beatles. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Peter Eden.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Es war ein schönes Gespräch.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday
suddenly why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something.